Alkohol, ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen Suchtkranker im Umgang mit den Süchtigen und Vermeidung von Rückfällen. Du bist nicht alleine. Lass dir helfen. Wenn zwei Podcaster aufeinandertreffen, dann gibt es viel zu bereden. Ich durfte zu Gast sein bei Sven Krawetz. Er ist Gründer des Semikolon-Projekts in Walsrode und sagt über sich und seine Gruppe: Mir ist es eine Herzensangelegenheit, Licht in das gesellschaftliche Tabuthema der psychischen und seelischen Erkrankungen zu bringen und offen darüber zu reden und anderen Betroffenen Mut zu machen, den Blick nach vorne nicht zu verlieren. Es ist ein besonderer Podcast geworden. Deshalb hier die ursprüngliche komplette Version, die Sven Krawetz für uns aufgezeichnet hat. Also Sven, lass mal reden.
Die rief mich an und sagte: Burkhard, kannst du mir helfen, in eine Entgiftung zu gehen? Da habe ich gesagt: Sag mal, entschuldige bitte, aber wie kommst du jetzt auf den Weg, dass du glaubst, dass es diesmal was wird? Weil wir haben schon so oft miteinander gesprochen. Da sagt sie: Du, ich komme heute Morgen in den Kindergarten. Und da sagt die Kindergärtnerin zu meiner Kleinen: Du, hör mal, das musst du mal der Mama sagen. Und darauf sagt die Kleine zu der Kindergärtnerin: Mit der Mama brauche ich mittags nicht mehr zu reden, weil da ist die immer besoffen.
Semikolon Project Podcast, der Mutmach-Podcast. Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue Wege gehen.
Hallo und herzlich willkommen zum Semikolon Project Podcast, deinem Lieblingspodcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ich habe ein spannendes Thema mitgebracht. Und zwar möchte ich mit einer Textzeile anfangen aus einem Lied von Herbert Grönemeyer. Alkohol ist dein Sanitäter in der Not. Alkohol ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot. Alkohol ist das Drahtseil, auf dem du stehst. Mein heutiger Gast spricht über Alkohol, deswegen auch diese Textzeile. Und ich bin mal gespannt, was mein Gast zu diesem Song von Herbert Grönemeyer sagt. Ich begrüße ganz herzlich Burkhard Thom. Hallo Burkhard.
Hallo Sven, ich freue mich, dass ich heute hier bei dir sein darf.
Ich freue mich, dass du meine Einladung angenommen hast. Ich habe gerade eine Textzeile aus dem Lied Alkohol von Herbert Grönemeyer zitiert. Und wie siehst du denn das?
Naja, ich habe ein gespaltenes Verhältnis dazu, was dir sicherlich klar sein wird, wenn du überlegst, ich bin jetzt seit 32 Jahren trockener Alkoholiker und ähnlich wie du in deinem Milieu mit deiner Gruppe bin ich sehr viel unterwegs und versuche die Menschen aufzuklären, welche Gefahren sich hinter Alkohol verbergen. Versuche Menschen zu erreichen, die mit Alkohol Probleme haben. Ich habe immer ein gespaltenes Verhältnis zu all den Dingen oder auch zu Liedern, oder zu Filmen, in denen Alkohol verherrlicht wird.
Ne? Burkhard, stell dich doch mal ganz kurz vor und dann können wir richtig tief in das Thema einsteigen.
Mein Name ist Burkhard Thom. Ich bin seit 32 Jahren trockener Alkoholiker und habe nach meiner aktiven Zeit im beruflichen Leben angefangen, Bücher zu schreiben zum Thema Alkoholismus. Mich jetzt schwerpunktmäßig auf zwei Dinge konzentriert. Das eine ist die Vermeidung von Rückfällen, das heißt also, ich unterstütze Menschen, die aus der Sucht, also die in der Entgiftung und in der Langzeit waren und dann vermeiden wollen, wieder mit Alkohol in Berührung zu kommen oder in Kontakt zu kommen. Und das zweite sehr wichtige Thema, das mich beschäftigt, sind die Menschen, die im Umfeld von Suchtkranken leben. Das heißt also nicht nur der direkte Partner oder Kinder, sondern in erster Linie auch Menschen, Freunde, Verwandte, Bekannte, also alles, was so im Umfeld von diesen Menschen lebt oder davon betroffen ist. Man sagt ja hinläufig immer Co-Abhängige, aber es sind ja keine Co-Abhängigen, sondern es sind Menschen, die davon betroffen sind, mitbetroffen sind. Deswegen nenne ich sie lieber Mitbetroffene. Und denen versuche ich eine Stimme zu geben. Das sind so die beiden wichtigsten Dinge. Und neben der Autorentätigkeit eben mache ich Podcast, genauso wie du auch, aber in Bezug auf Alkohol, eben nur bezogen auf Alkohol. Und dann noch so viel anderes, was noch so nebenbei ist. Ich mache ein bisschen Bürgerfunk beim Radio und viele andere Dinge noch.
Ich finde es total toll, dass du den Angehörigen oder den Mitbetroffenen ein Ohr schenkst. Ich kenne es bei mir aus der Familie. Mein Vater hat auch ein Problem mit Alkohol und meine Mutter ist eigentlich jemand, der so gut wie gar keinen Alkohol trinkt. Und da ist ganz oft so diese Diskussion, trink doch nicht so viel, hör doch auf damit. Wo ich jetzt drauf hinaus will, wie kann ein Angehöriger oder eine Angehörige ihrem Partner klar machen, dass sie das scheiße findet und dass der Partner mal was tun sollte, bevor die Ehe oder die Beziehung oder was auch immer kaputt geht.
Wenn ich jetzt dazu Stellung beziehe, mein lieber Sven, dann wird das wahrscheinlich eine Never-Ending-Story. Weil das, was du beschreibst, dieses hör doch auf, du trinkst zu viel, du machst zu viel oder sonst irgendetwas, das ist gang und gäbe, ne, im Grunde genommen. Das höre ich tagtäglich. Weißt du, ich bin durch die Bücher und durch die Vorträge und durch die Veranstaltungen natürlich in ganz, ganz viel Kontakt mit Menschen. Das heißt also, wenn Angehörige mich ansprechen, die können gerne mit mir telefonieren. Übrigens auch die Leute, die vielleicht aus diesem Podcast heraus Interesse haben, einfach auf die Webseite gehen, dann www.burkhard-thum.de. Dort findest du die Kontaktdaten. Und wenn ich von diesen Leuten, wenn ich dann den Angehörigen, höre ich genau das, was du eben gerade gesagt hast, höre ich immer wieder, ja, er trinkt, eigentlich ist er ja ein ganz Lieber, aber er trinkt ein bisschen viel und der Partner wird immer sagen, naja, so viel trinke ich gar nicht. Wenn wir irgendwo hingehen, dann wirst du sehen, die anderen trinken alle viel, viel mehr wie ich und das ist doch heute normal und wo fängt Alkoholismus an und wo fängt die Sucht an und wo hört sie auf und wie kann ich den Menschen erreichen? Da gibt es ganz, ganz viele, sag jetzt mal Versuche. Ich sage immer, der wichtigste Weg ist, wenn du auf Facebook oder wenn du ins Internet gehst, was kann ich tun, wird man dir immer sagen, ja, den musst du fallen lassen und den musst du loslassen. Und das ist völliger Schwachsinn. Nehmen wir jetzt das Beispiel, das du geschildert hast, die Eltern. Das ist eine Verbindung, die über viele, viele Jahre existiert. Da ist Liebe, da sind Kinder, da sind auch wirtschaftliche Zusammenhänge. Da zu sagen, den musst du loslassen, den musst du fallen lassen, ist völliger Schwachsinn. Das wird nie funktionieren. Du wirst doch dein Kind nicht loslassen, du wirst doch auch deinen geliebten Partner nicht loslassen, sondern du wirst immer wieder eine Entschuldigung dafür finden, wirst versuchen, mit ihm zu reden. Das, was ich immer sage, ist, um einen solchen Menschen zu erreichen, du musst versuchen, dich zu distanzieren. Ich bringe hierbei immer ein ganz einfaches und simples Beispiel. Nimm mal einen ADAC-Fahrer. Ein ADAC-Fahrer, der fährt morgens zu seiner Zentrale und dann bekommt der seine Arbeitspapiere. Also 7, 8, 10 unterschiedliche Dinge, wo er hingehen muss. Da muss er einen Reifen wechseln, da muss er einen Keilriemen erneuern, da muss er abschleppen, da muss er dies machen. Aber was ist das Wichtigste, lieber Sven? Was ist das Wichtigste? Dass das Auto des ADAC-Fahrers in Ordnung ist und dass er selber intakt ist. Sonst kann er den anderen Menschen, das heißt also den anderen Autofahrern, nicht helfen. Und genauso muss man das sehen innerhalb einer Familie. Das heißt also, wenn der Partner nicht stabil ist, wenn der Partner nicht in der Lage ist, das betrifft übrigens auch alle anderen Krankheiten, wenn du unterstützen willst, musst du selber intakt sein. Wenn du selber nicht intakt bist, kannst du auch nicht unterstützen. Das heißt, wenn du selber kaputt bist, dann wird es dir auch nicht gelingen, den Partner zu erreichen. Das ist mal Punkt 1. Das heißt also, nicht das Fallenlassen ist das Wesentliche, sondern das Distanzieren und selber auf die Beine kommen und selber stark werden. Wenn man selber stark ist, dann kann man auch anderen helfen. Schau mal, deine Gruppe, wenn es dir selber scheiße geht, auf gut Deutsch gesagt, dann kannst du diese Gruppe nicht betreiben. Dann kannst du nicht anderen Menschen zur Seite stehen. Helfen kann ich sowieso nicht. Ich kann nur unterstützen. Wenn die Unterstützung gewünscht ist, dann funktioniert das auch. Und genauso ist das innerhalb einer Beziehung. Oder auch mit Kindern. Wenn du selber stark genug bist, dann kannst du auch versuchen, den Menschen regelmäßig zu erreichen. Natürlich musst du ihn ansprechen. Natürlich sollst du ihm auch sagen, zum Beispiel, wenn wir jetzt über Alkohol reden, sollst du ihm sagen, du trinkst zu viel. Aber welchen Sinn macht das, wenn du ihn im angetrunkenen oder angekifften oder angefixten Zustand erreichst? Der kriegt doch nichts mit. Ein Tropfen Alkohol im Kopf, bringt das ganze Reden nichts. Unterhalte ich lieber mit der Klotür, das ist effektiver.
Ich gebe dir vollkommen recht, wenn ich nicht stabil bin, kann ich keine Selbsthilfegruppe leiten. Oder wenn ich nicht stabil bin, kann ich auch keine Ratschläge geben. Da hast du vollkommen recht. Und wenn ich jetzt in so einer depressiven Phase bin oder in einer Panikattacke stecke, dann kann ich auch nicht klar denken. Das heißt, meine Partnerin muss ja schon gucken oder mein Umfeld muss ja schon gucken, dass sie mich erwischen in einem Zeitpunkt, wo es mir gut geht, wo ich halt auch aufnahmefähig bin. In dem Fall jetzt, was wir geschildert haben mit meinen Eltern, wenn der Alte, in Klammern Alte, nüchtern ist. Weil dann habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, hey du, ich finde das alles ein bisschen viel, was du da trinkst.
Der wird es auch nicht einsehen, weißt du?
Tut er ja auch nicht, das ist definitiv so.
Naja, das ist bei jedem Suchtkranken so. Das heißt also, meine Frau hat mir in den Jahren, wir sind jetzt 53 Jahre verheiratet, in der Zeit, in der ich getrunken habe, hat meine Frau mir 100-mal gesagt, du trinkst zu viel, du machst dies, du machst das. Und vor allen Dingen kamen dann auch immer diese großen Drohungen, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann bin ich weg. Aber das hat mich ja nicht interessiert, weil mich hat nur interessiert, wie kann ich meinen Alkoholkonsum deckeln und wie kann ich meinen Tagesbedarf deckeln. Alles andere sind leere Sprüche. Und weißt du, wir Suchtkranken haben ein ganz großes Phänomen. Wir sind, ich sage immer, wenn es war jetzt vor kurzem mal doch wieder die Oscar-Verleihung. Bei der Oscar-Verleihung kriegen die amerikanischen Filmschauspieler den Oscar verliehen. Ich sage, den haben die gar nicht verdient. Wir Suchtkranken haben den Oscar verdient, denn keiner kann so lügen, betrügen, bescheißen und anderen was vormachen, wie wir das können. Das heißt also, ich schaffe es immer wieder, den anderen in die Verantwortung zu nehmen. Ich schaffe es immer wieder, den anderen davon zu überzeugen, dass ich gar nicht der Schlimme bin. Und wenn ich dann im angetrunkenen Zustand bin und ich werde dann angesprochen, dann bin ich ja noch viel flexibler. Ich habe viel, viel schnellere Gedanken. Ich stelle mich in Millisekunden auf den anderen ein. Ich versuche sofort, den anderen in die Verantwortung zu nehmen, weil ich trinke ja, weil du hast ja das Problem angefangen. Du bist ja das eigentliche Problem. Ich doch sowieso nicht.
Wie war es bei dir, Burkhard, dass du irgendwann gesagt hast, oh, jetzt reicht's. Jetzt muss ich mal, aber ganz gewaltig in die Bremse treten, weil sonst ist die Frau weg, vielleicht das Haus weg, Familie, Freunde und so weiter und so weiter.
Weißt du, ich vertrete die These, dass ich sage, zu jeder Sucht gehört ein Schlüsselerlebnis. Ohne ein Schlüsselerlebnis wirst du auch nicht auf den Gedanken kommen, aufzuhören. Mein Schlüsselerlebnis war, ich bin 1992, ich war damals Einkaufsleiter eines großen Versandhandelsunternehmens und bin viel unterwegs gewesen, habe unter anderem in Asien viele Geschäfte gemacht. Und ich war in der Zeit war ich eine Woche in Indonesien und habe dort 14 Tage lang mit Produzenten gearbeitet. Und zum Ende dieser Zeit hat mir der damalige Lieferant und Agent gesagt, du pass mal auf, du hast jetzt so viel gearbeitet in den 14 Tagen, wir spenden dir mal ein Wochenende auf einer einsamen Insel, komm mal zur Ruhe, sieh mal zu, dass du dich austauschst. Was der nicht wusste, war natürlich, dass ich alkoholkrank bin und dass mein Hauptziel darin bestand, zu saufen und nicht zu entspannen. Jetzt war ich da auf dieser einsamen Insel und ich hätte eigentlich auch die Schönheit der Landschaft genießen können, aber das habe ich nicht gemacht. Sondern ich war auf der Suche nach Alkohol. Es gab nur nichts. Das waren zwei Hütten, die da waren. Und da war für Verpflegung gesorgt und für Wasser, aber nicht für Alkohol. Ich habe also diese Nächte da auf dieser einsamen Insel, in diesem Camp, mehr schlecht als recht überstanden. Nach zwei Tagen wurde ich dann abgeholt von dem Agenten, der mich dann zum Flughafen gebracht hat. Und dort habe ich mich erstmal mit dem Notwendigsten versorgt. Das war Alkohol, Bier, da gab es dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber ist auch egal. Ich habe mir dann erst mal dort meinen kalten Entzug, den ich ja hatte, bekämpft und bin dann mit dem Flieger nach Deutschland. Was ich damals nicht gesehen hatte oder was ich damals nicht bemerkt hatte, ich hatte mein Oberarm war angeschwollen, ich hatte wohl einen Insektenstich. Und als ich in Deutschland ankam, bin ich dann zu einem Facharzt gegangen für Tropenkrankheiten. Den hatte mir meine Geschäftsleitung damals empfohlen. Ich bin dann dorthin und der hat mich nur einmal, sagte der, Herr Thun, Sie haben eine Blutvergiftung, ich muss Ihnen eine Infusion legen. Und beim Legen dieser Infusion bin ich dann kollabiert. Das lag eben daran, dass ich am Flughafen oder auch während des Fluges, wir sind damals immer erster Klasse geflogen und haben dort natürlich Champagner, Whisky, Wodka und alles Mögliche zur Verfügung gestellt gekriegt. Ich habe also meinen Alkoholpegel von null sofort wieder richtig hochgefahren und das hat meinem Organismus natürlich zu schaffen gemacht. Beim Arzt bin ich kollabiert, der hat versucht, mich zu stabilisieren und sagte mir dann, nachdem ich so einigermaßen wieder klar denken konnte, also pass mal auf, Junge, neben deiner Blutvergiftung, die du da hast, du hast ein Alkoholproblem. Und dann kam der Schutzgedanke des Alkoholkranken, dass ich gesagt habe, nix wie raus hier, schnellstmöglich einen neuen Arzt suche, denn zugeben wollte ich das. Und der gab mir beim Rausgeben, gab der mir eine Packung Tabletten und die wollte ich erst gleich entsorgen, hab dann aber zu Hause dann trotzdem, also er hatte mir gesagt, pass auf, Junge, wenn du in Zukunft meinst, du müsstest trinken, dann nimmst du eine von den Tabletten. So, ich wollte, wie gesagt, die Tabletten entsorgen, kam dann aber zu Hause an und dort habe ich dann die Gebrauchsanweisung gelesen und da stand dann sinngemäß drin, bei Einnahme einer Tablette und gleichzeitigem Alkoholkonsum kann es zu sofortigem Herzstillstand kommen. Wie gesagt, das ist 32 Jahre her. Heute würde man so ein Medikament nicht geben. Heute würde man diese Medikamente geben, aber grundsätzlich nur unter ärztlicher Aussicht. Deswegen bin ich auch gegen kalten Entzug und gegen eigenmächtigen Entzug. Aber da setzte dann, als ich das gelesen habe, setzte bei mir noch so das bisschen Resthirn ein, was damals noch vorhanden war. Ja, und da habe ich mir gesagt, du musst was tun. Meine Frau hatte mir immer schon gesagt, du trinkst zu viel. Und hat gesagt, du bist alkoholkrank. Ja, und dann bin ich den Weg gegangen, dass ich gesagt habe, wir gehen erstmal in eine Beratungsstelle, beziehungsweise wir sind dann zu einer Selbsthilfegruppe gegangen, das war damals die Caritas, und haben das Ganze dann in Angriff genommen. Und ich habe dann Entgiftung Langzeit gemacht und bin dann seit dem Zeitpunkt bin ich trocken. Aber wie gesagt, nochmal ganz wichtig, und das ist eigentlich so ein Schlüsselgedanke, ist, es muss ein Schlüsselerlebnis da sein. Wenn du ein Erlebnis hast, das kannst du nur nicht beschreiben. Jetzt sagen heute Angehörige immer, was kann ich denn tun, damit er aufhört?
Das war bei mir genauso. Meine damalige Partnerin hat auch immer gesagt, Sven, hol dir Hilfe. Mir ging es sehr gut. Ich habe auch Alkohol getrunken und habe damit, glaube ich, diese psychische Krankheit kompensiert. Und sie hat immer gesagt, Sven, hol dir Hilfe. Und ich habe gesagt, weißt du was, du hast ein Problem, nicht ich. Und dann habe ich halt dieses Schlüsselerlebnis gehabt, dass ich während der Autofahrt eine richtig heftige Panikattacke bekommen habe und habe gesagt, so kann das nicht weitergehen. Jetzt muss ich was tun. Hätte ich diese Panikattacke während der Autofahrt nicht bekommen, hätte ich weiter so gelebt wie bisher. Das Schlüsselerlebnis, das muss wahrscheinlich kommen, sonst geht man diesen Weg nicht um.
Ich habe noch so ein schönes Musterbeispiel, das ist so ein bisschen ergreifend, wenn man weil, wie gesagt, ich werde immer wieder gefragt, wie kann ich herbeiführen, dass mein Partner Schlüsselerlebnisse bekommt? Weil wenn du 1000 Menschen hast, dann gibt es 1500 Schlüsselerlebnisse. Ja, also es ist das Schlüsselerlebnis für jeden anders. Ich hatte in meiner Unterstützung eine Dame, die war Mitte 30, Ende 30, die ich 6-7 Mal in Entgiftung gebracht habe, was ja bei uns der erste Schritt ist. Weißt du, ich habe Menschen, die haben 70-80 Entgiftungen gemacht, ne? Aber die hat jetzt 6-7-8 Entgiftungen gemacht. Und dann, die rief mich an und sagte, Burkhard, kannst du mir helfen, in eine Entgiftung zu gehen? Da habe ich gesagt, sag mal, entschuldige bitte, aber wie kommst du jetzt auf den Weg, dass du glaubst, dass es diesmal was wird? Weil wir haben schon so oft miteinander gesprochen. Dann sagt sie, du, ich komme heute Morgen in den Kindergarten. Und da sagt die Kindergärtnerin zu meiner Kleinen, du hör mal, das musst du mal der Mama sagen. Und darauf sagt die Kleine zu der Kindergärtnerin, mit der Mama brauche ich mittags nicht mehr zu reden, weil da ist die immer besoffen. Ja, das war deren Schlüsselerlebnis in dem Augenblick. Sie ist jetzt seit 4 Jahren trocken im Grunde genommen, weil das hat sie so mitgenommen. Sie hat gesagt, ich will das nicht mehr. Ich will diesen Weg nicht mehr. Ich will wieder leben. Ich will das meinem Kind nicht zumuten. Aber wie gesagt, nochmal, die Wege sind völlig unterschiedlich. Ne? Mal ist die Gesundheit, oder wie bei dir, Autofahrt. Was hätte dir passieren können während der Autofahrt, wenn du diese Attacke bekommen hättest? Wie hättest du in dem Augenblick reagiert? Ne?
Was heißt viel trinken, Burkhard? Was hast du so am Tag verzehrt, dass deine Frau gesagt hat, Mensch, Burkhard, du bist Alkoholiker?
Sven, das ist... Wenn ich das jetzt sage, meine Spitzenleistung, ich war mal bei Stern TV zu Gast und da hatten die mir vor meinem Sitz, hatten die mir ein Tischchen hingestellt und meine höchste Tagesration, das waren 36 Underberg und eine Kiste Bier. Mir ist selber übel geworden, aber das war, wie gesagt, kurz bevor ich aufgehört habe. Das Schlimme an der Sache ist ja, es geht ja gar nicht darum, dass man sagt, dass die Menge macht's. Weißt du, mir hat ein Chefarzt vor gar nicht allzu langer Zeit mal gesagt, was ist Sucht? Wenn du heute mit einem Arzt, mit einem Therapeuten sprichst und du lässt dir das Phänomen Sucht erklären, google mal, dann wirst du ganz, ganz schnell auf 5, 10, 20 DIN A4 Seiten kommen, was das alles im Körper macht und wie die Sucht entsteht. Ich finde, und das ist ganz entscheidend, die Aussage dieses Arztes, Dr. Grau war das, die finde ich bezeichnend. Der hat mal gesagt, Sucht ist alles im Übermaß, das eine Eigendynamik entwickelt.
Du hast gesagt, dass Menschen, die süchtig sind, die Sucht mit einem Schlüsselerlebnis beenden können. Wann beginnt Sucht? Warum fange ich an, Suchtmittel zu mir zu nehmen? Sei es jetzt Alkohol, sei es Zigaretten, sei es andere Drogen. Gibt es da auch Schlüsselerlebnisse oder ist es Neugierde oder was ist das?
Da gibt es ja viele Wege, um in die Sucht zu kommen. Also bei mir beispielsweise hat es angefangen, es hat sich regelmäßig von der Lehre her gesteigert. Das heißt, wir sind abends in einem Bus gefahren, haben uns dort getroffen, haben mit mehreren Leuten, damals gab es diese Doppeldeckerbusse noch, dann haben wir auf der Heimfahrt zusammen eine Flasche Wein getrunken. Dann steigerte sich das, dann war es hinterher 3 Liter Wein, die wir während der Lehre getrunken haben. Das war ein Weg und dann steigerte sich das über die Bundeswehrzeit. Ich sage immer, das war betreutes Trinken zu dem damaligen Zeitpunkt. Es gibt aber 1000 Möglichkeiten. Das heißt, ein einfaches, schönes Beispiel ist auch, als ich das erste Buch geschrieben habe, habe ich das ich habe damals einen Kalenderlieferanten gehabt, der Kalender gedruckt hat für mich. Und dem habe ich das gegeben und habe gefragt, ob er mir das Buch drucken kann. Und er hat damals gesagt, ja, schick mir mal das Manuskript. Dann ist er mit dem Manuskript losgezogen. 3 Tage später sprach er mich an und sagt, du, ich mache Hochglanzkalender, da kann ich das Buch nicht drucken. Aber mir ist etwas aufgefallen. Ich bin seit 20 Jahren in diesem Business unterwegs. Und wenn ich abends nach Hause komme, dann setze ich mich grundsätzlich mit meiner Frau vor den Kamin. Ich brauche eine Zigarre und wir trinken zusammen ein schönes Glas Wein. Und dabei bleibt es meistens nicht. Mal wird es eine ganze Flasche, mal wird es auch noch mehr. Und ich habe festgestellt, dass ich die ersten Seiten gelesen habe, wie sich Sucht entwickeln kann, habe ich festgestellt, dass das eigentlich schon eine Gewohnheit ist. Und da gibt es also wirklich die unterschiedlichsten Erfahrungen und Werte, wie sich so etwas entwickelt. Wenn man sich selber Gedanken darüber macht, dass man zu viel trinkt, dann ist eigentlich schon mal der erste Zeitpunkt gekommen zu sagen, ich muss über mein Trinkverhalten nachdenken. Das Zweite, was ich auch noch dazu sagen möchte, wenn du grundsätzlich auf Feier mehr wie 5 Bier trinkst, das heißt also Gründe findest, um mehr zu trinken, dann ist Gefahr geboten. Regelmäßig Gründe zu finden, warum man gerade jetzt Alkohol trinken muss, ist auch so ein Zeichen dafür, dass man sein Trinkverhalten überdenken muss.
Ich habe das immer am nächsten Tag gemerkt, wenn ich nächsten Tag einen Kater hatte und dann gesagt habe, nie wieder Alkohol. Und spätestens um die Mittagszeit oder am nächsten Tag rief ein Kumpel an und hat gesagt, Mensch, Sven, wie sieht's denn aus? Lecker ein Bierchen schlürfen. Da habe ich gesagt, natürlich. Habe dann wieder diesen Kater gehabt und habe gedacht, naja, der geht ja auch wieder weg. Aber mir war halt schon bewusst, immer in dieser Phase, eieiei, hast du viel getrunken gestern Abend.
Das ist auch wieder so eine zweischneidige Geschichte. Ne? Also ich habe einen sehr, sehr guten Freund gehabt, der mittlerweile auch verstorben ist. Wir haben den immer der Lange genannt, weil der war der Größte aus unserer Clique, der war 1,92 groß. Und wenn der mit uns auf Feiern war, das war der Letzte, der besoffen wurde. Ne? Dann haben wir gesagt, naja, ist der Alkohol von dem bei dem von oben nach unten angekommen ist. Das dauert eine Weile. Mir ist dann aber hinterher, nachdem ich nüchtern war, eigentlich aufgefallen, also nüchtern war, meine ich, nachdem ich abstinent gelebt habe, ist mir eigentlich aufgefallen, der Suchtkranke verträgt ja mehr und mehr, du steigerst ja deinen Konsum und da spielt das Suchtmittel letztendlich keine Rolle, weil irgendwann lässt die Wirkung nach. Und wir haben eben ganz kurz darüber gesprochen, welche Mengen ich konsumiert habe am Ende meiner Zeit. Das fing natürlich zu Beginn, habe ich 1, 2, 3 Bier getrunken, 1 Liter Wein getrunken oder so etwas. Aber das steigert sich ja mit der Zeit. Und ich würde gerne mal ein kleines Beispiel nennen, aber das ist völlig hypothetisch und die Zahlen, die ich jetzt nenne, die sind völlig aus der Luft gegriffen. Nimm mal einen Alkoholiker, der hat von eine Skala von 0 bis 100. Wenn der von 0 bis 30 ist, dann ist er entzügig. Das heißt, er schwitzt, er zittert, er hat so den typischen, die typischen Entzugserscheinungen. Von 70 bis 100 in dieser Skala ist er hackedicht, kann nicht mehr gerade auslaufen, kann nicht mehr viele Flanelläppchen sagen, der Blick ist glasig und er ist hackedicht. Aber alles, was von 30 bis 70 ist, ist der Normalzustand. Das heißt, da fällt einem Außenstehenden fällt überhaupt nicht auf, dass der andere betrunken ist. Wenn man das sich jetzt mal vor Augen führt und überlegt, dann weiß man im Grunde genommen, ja, ich habe ein Ehepaar gehabt, da war er war suchtkrank und die waren 15 Jahre verheiratet. Und sie sagte, weil die diese Kontakte natürlich weiter aufrechterhielten, auch wegen der Kinder, fragte sie ihn, warum hast du eigentlich in den letzten 3 Jahren so extrem getrunken? Da sagt er, oder warum hast du so viel getrunken? Warum hat sich das so entwickelt? Und da sagt er zu ihr, du weißt du, ich habe nicht die letzten 3 Jahre viel getrunken, ich habe eigentlich immer viel getrunken, nur du hast es nicht gemerkt.
Mhm.
Weißt du, ich habe mal vor vielen Jahren einen Autounfall gebaut, da habe ich im Besoffenen eine komplette Verkehrsinsel abgeräumt. Die Polizei, die ich selber gerufen hatte, hat das nicht gemerkt. Meine Frau, die mich da abgeholt hat, die hat sofort gesehen, dass ich betrunken war in dem Augenblick. Wir haben hinter 2,4 Promille festgestellt, aber wie gesagt, die Polizei hat es nicht gemerkt. Damals gab es ja die Möglichkeiten des Pustens und so weiter noch nicht. Was ich damit sagen will, ist einfach, durch dein selbstsicheres Auftreten, durch die Verarbeitung des Körpers, wie der den Alkohol verarbeitet, fällt dir das nicht so auf, ne?
Wie ist das, ich sag mal, die Angst davor, in die Klinik zu gehen? Das ist ja bei psychischen Erkrankungen auch so. So dieser erste Schritt, ich gehe jetzt mal in die psychosomatische Reha oder Klinik, wie auch immer. Jetzt gehe ich in eine Entgiftungsklinik, in eine Suchtklinik. Da ist ja die Scheu oder dieser Respekt wahrscheinlich auch sehr, sehr groß. Ich gehe ja nicht gleich gerne dahin und sage, jo, da gehe ich jetzt hin. Wie kannst du Menschen oder Betroffenen die Angst nehmen, sich die Hilfe in einer Klinik zu holen, die sie halt, um dort die Hilfe zu bekommen, die sie brauchen?
Also ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, dass ich in der Lage bin, jemanden davon zu überzeugen, einen Suchtkranken zu überzeugen, in eine Klinik zu gehen. Das schaffe ich nicht, das kann auch kein Arzt und auch kein Sonstiger machen. Das, was man machen kann und versuchen kann, ist, den Menschen die Ängste zu nehmen. Ich sag mal, der wichtigste Weg ist die Selbsthilfegruppe. Das wird auch bei euch nicht anders sein. Die Selbsthilfegruppe, ich bezeichne sie immer als Fels in der Brandung. Dort lernst du Menschen kennen, mit denen du auf Augenhöhe reden kannst, die Gleiches erlebt haben. Problem an der Sache ist einfach nur, nochmal, Schlüsselerlebnis. Ne? Wenn du selber der Meinung bist, also ich erlebe ganz viele Leute, ich habe das bei meinem ersten Buch damals, habe ich mir geglaubt, wir brauchen jetzt keine Selbsthilfe mehr, wir brauchen keine Therapeuten mehr, weil ich habe ja jetzt ein Buch geschrieben und ich weiß, wie das geht. So, das ist der größte Schwachsinn, den es gibt, denn Alkoholiker lesen nicht. Und einem Alkoholkranken zu sagen, du bist alkoholkrank, ich habe ihm vorhin mal gesagt, meine Frau hat mir das viele, viele Jahre gesagt, dass ich alkoholkrank bin, ich habe es nicht eingesehen. Es gehört die Einsicht dazu und der Wille, etwas zu verändern. Wenn du die Einsicht nicht hast und etwas verändern willst, dann bringt ja das ganze Gerede nichts. Das heißt also auch da, du kannst es versuchen, du kannst liebevoll versuchen, den Menschen anzusprechen. Aber lass mich 2 Dinge noch dazu sagen. Das Reden alleine bringt ja nichts. Man muss handeln, man muss Konsequenzen ziehen, man muss Regeln aufstellen. Das heißt also, wenn du in einer Beziehung lebst, dann solltest du mit deinem Partner auf Augenhöhe reden wenn er nüchtern ist, das hatten wir ja vorhin besprochen, wenn er nüchtern ist, und dann solltest du versuchen, mit ihm Regeln zu vereinbaren. Aber, und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Regeln zu vereinbaren funktioniert ja nur dann, wenn du bereit bist, auch die Konsequenzen zu tragen. Das heißt also, wie ich vorhin sagte, meine Frau hat gesagt, wenn du nicht aufhörst zu trinken, dann verlasse ich dich. Das tust du nie. Das wäre dasselbe, als wenn du sagen würdest zu deinem Kind, dann lasse ich dich los und dann lasse ich dich fallen. Blödsinn. Sondern konsequent würde heißen, du, ich rede mit dir nicht mehr, wenn du getrunken hast. Ich schlafe mit dir nicht mehr, wenn du getrunken hast. Ich gehe mit dir nirgendwo mehr hin, wenn du getrunken hast. Das sind alles Dinge, aber wie gesagt, nur die Regel aufstellen, gemeinsam aufstellen, wenn du auch bereit bist, diese Konsequenz zu tragen. Wenn du nicht bereit bist, die Konsequenz zu tragen, dann lass es lieber. Jetzt ist es das zum Beispiel, entschuldige, mit dem Reden, wenn du sagst, ich rede mit dir nicht mehr, wenn du getrunken hast, dann ist das in der Beziehung immer relativ schwierig. Das heißt also, wenn du das mal ein, zwei Tage durchgehalten hast und rastest dann wieder aus, weil der die Alte sowieso wieder gesoffen hat, dann kannst du ruhig ausrasten und dann beginnt das ganze Spiel nur wieder von vorne. Dann fang bitte wieder an. Aber sich zu quälen und zu sagen, nee, jetzt will ich, das muss ich jetzt unbedingt durchhalten, das funktioniert ja auch nicht. Das heißt also, die Regel aufstellen, die Konsequenz durchziehen und umsetzen. Mal ganz ehrlich, wenn der Partner merkt, dass das nur hohles Gerede ist, oder die Partnerin, wenn es nur hohles Gerede ist, dann brauchst du ja nicht darauf zu reagieren. Dann bringt das auch nichts. Sondern Schrittchen für Schrittchen und Step by Step diese Regeln umsetzen. Nur dann funktioniert es. Dann könnte auch funktionieren, der Weg in die Selbsthilfegruppe zu gehen. Zu sagen, wir gehen da mal gemeinsam hin. Lass uns doch mal schauen, was ist da los. Und auch nicht in der ersten Selbsthilfegruppe bleiben, weil wir Suchtkranken natürlich ein ganz großes Phänomen haben. Wir gehen da hin und sagen, guck mal, der Willi, der ist viel, viel schlimmer wie ich, da brauche ich doch nicht mehr hinzugehen.
Du hast es gerade schon ganz kurz angesprochen. Wie verhält sich denn Sucht mit Sexualität? Ich hatte gestern tatsächlich eine Sexualtherapeutin im Podcast. Und ich finde, das ist eine ganz spannende Geschichte, weil ich habe es selber gemerkt, wenn ich besoffen war, dann gab es halt nicht das, was ich mir gewünscht habe. Also an Liebe und Zärtlichkeit und so weiter. Also ich denke, das ist mit Sicherheit auch ein großes Tabuthema, oder?
Ja, natürlich ist das ein großes Tabuthema, das merke ich auch auf meinen Veranstaltungen oder in meinen Veranstaltungen. Aber auch da ist natürlich das Ganze wieder so ein Fall wie bei jedem anderen Teil der Suchterkrankung. Der eine bildet sich ein, er kann besonders gut, kann da, wenn er betrunken ist, ist er besonders aktiv oder besonders leistungsfähig oder wie auch immer. Ich persönlich glaube, das ist alles wie auch da wieder eine Sache der Betrachtung. Überleg mal, wenn du als Betrunkener da bist, dann hast du doch kein Interesse daran, Rücksicht darauf zu nehmen, wie es deiner Partnerin geht, ob die ein erfülltes Sexualleben hat oder nicht. Das heißt, drauf und fertig. Und dann sagst du, dann klopfst du dir selber noch auf die Schulter und sagst, was bin ich für ein toller Held? Dich interessiert doch das Gefühl und die Liebe deiner Frau, deiner Partnerin interessiert dich doch nicht. Und das ist, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob ich das klar und deutlich ausgedrückt habe, die Betrachtungsweise, was du empfindest, das wird ja hinterher nicht mehr zur Lust, sondern es wird zur Last letztendlich. Wenn man sich überlegt, wenn dein, weißt du, das Ziel ist ja ein ganz anderes. Das Ziel eines Suchtkranken ist, dass er sich darum kümmert, dass seine Sucht befriedigt ist. Die Partnerin, der Partner, ist doch letztendlich nur noch eine Belastung, die dabei ist. Und wenn deine Partnerin irgendwann sagt, hör mal, du trinkst zu viel, wir schlafen ja gar nicht mehr miteinander, dann kannst du im Grunde genommen hergehen, dann stellst du dir, ich sag jetzt mal, einen Wecker, um einmal in der Woche sexuell aktiv zu werden. Und danach ist es, wir hatten doch erst letzte Woche oder wie auch immer. Nur es gibt da auch die tollsten Phänomene. Ne? Das gibt also der eine Suchtkranke kann, wenn er Alkohol getrunken hat, kann er, und wenn er nicht getrunken hat, kann er nicht. Auch das ist wieder etwas, was ich aber glaube, was mit der Psyche zu tun hat. Da solltest du, und da hattest du ja einen Sexualtherapeuten, wie du sagst, da solltest du mal mit einem Arzt drüber sprechen, der dir da sicherlich mehr Antworten geben kann. Ich kann dir nur sagen, ich glaube, das Ganze sind Illusionen, die einem im Kopf rumgehen. Vielleicht noch eine kleine Beschreibung, wenn ich daran denke, an meine Zeit, als ich voll in der Sucht war. Ja, du bist in Kneipen gegangen bei Gleichgesinnten. Du hast dir Partner ausgesucht, die genauso besoffen waren wie du letztendlich. Und was das für eine Erfüllung sein soll, das kannst du dir im Nachhinein ja selber ausrechnen, ne?
Jetzt hast du es geschafft. Glückwunsch, Respekt, 32 Jahre trocken. Die Menschen, die jetzt zuhören, sind vielleicht auf dem Weg oder haben es auch geschafft. Jetzt gehe ich heute Nachmittag in den Supermarkt und stelle fest, an der Kasse, beziehungsweise ich werde ja überall auf Alkohol gestoßen. Sei es jetzt in Lebensmitteln. Da muss ich ja schon sehr achtsam gucken, kann ich mir jetzt die Backmischung kaufen oder das Fertiggericht. Dann komme ich an der Alkoholabteilung vorbei, die ja eine große Fläche im Supermarkt einnimmt. Und was ich ganz, ganz schlimm finde, sind die Kassenzonen. Da finde ich dann die Zigaretten mit den tollen Bildern drauf, die ich sehr unangenehm finde. Und ich weiß nicht, ob das so clever ist, dass diese Bilder so zu sehen sind, weil ja auch Kinder dort an der Kasse stehen. Und auf der anderen Seite habe ich die Flachmänner stehen. Das muss doch für so einen trockenen Alkoholiker verdammt schwer sein, oder? Das heißt, du hast ja immer die Möglichkeit, zur Droge zu greifen.
Naja, das ist ja eines der Themen. Oh Gott, das wird jetzt eine längere Geschichte. Bitte unterbrich mich, wenn ich zu einseitig erzähle. Aber das ist eines meiner Hauptthemen im Grunde genommen. Ich versuche die Menschen aufzuklären, in welchen Lebensmitteln ist Alkohol. Und Alkohol ist heute in der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Das heißt, es ist immer präsent. Es ist immer da. Ich musste gerade so schmunzeln, als du von den Zigarettenpackungen erzählt hast. Weißt du, ich persönlich glaube, dass das wenig Einfluss auf das Rauchverhalten der Menschen hatte. Ich erzähle bei meinen Veranstaltungen immer die kleine Geschichte, wie der junge Mann, der vor mir an der Kasse stand und legte eine Packung Zigaretten, sagte der Verkäuferin, ich hätte gerne eine Packung Zigaretten. Und die legt ihm eine Packung hin, eine Marlboro, und da stand dann drauf, Alkohol schadet ihrer Potenz. Dann gibt er ihr die zurück und sagt, geben Sie mir besser die mit Herzinfarkt. Also, ja, also Alkohol in der heutigen Gesellschaft ist überall präsent. Ich möchte das Ganze in zwei Teile teilen. Und zwar zum einen, du hattest gerade die Flachmänner in der Kassenzone angesprochen. Ich habe in meinem Podcast vor kurzem eine Politikerin aus Berlin gehabt, mit der ich darüber gesprochen habe und habe auch an den Herrn Lauterbach geschrieben, der jetzt vor kurzem im Edeka an einer Kasse stand, und das wurde dann in der Rheinischen Post beworben. Da stand dann drin, das müssen wir ändern. Das waren nämlich genau die Flachmänner in der Kassenzone. Ich hatte da auch ein Gespräch mit dem Herrn Laut, nicht mit dem Lauterbach, mit dem Bosbach, den ich gefragt habe, ob er mir helfen kann, dafür zu sorgen, dass die aus den Kassenzonen verschwinden, weil das ist eines meiner Themen. Und da sagte er zu mir, wissen Sie, Herr Thun, konzentrieren Sie sich lieber auf das zweite Thema, da komme ich gleich zu, da geht es nämlich um die Deklaration von Alkohol auf Speisekarten. Sagt er, das macht Sinn, das kann man eventuell mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband umsetzen. Aber Alkohol in den Kassenzonen, da ist die Alkohollobby so stark, das werden wir nicht verändern. Also das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir sagen also auch die Leute immer wieder, nämlich Alkohol in Lebensmitteln grundsätzlich, sagen mir die Leute, ja, aber ich kann doch jetzt nicht überall drauf gucken, wo Alkohol drin ist. Ich sage dann immer, doch, kannst du, ist relativ einfach und simpel. Weil wenn wir heute in den Kühlschrank gucken, was wir heute in dem Kühlschrank haben, dann ist das Gleiche, was wir in 4 Wochen auch wieder drin haben. Also ich hoffe nicht, dass die gleichen Lebensmittel sind und die gleichen Marken und die gleichen Produkte. Und wenn man einmal darauf achtet und sich die Mühe macht, darauf zu achten, wo ist Alkohol in Lebensmitteln, dann meine Frau, wenn die einkaufen geht, die achtet darauf. Nur wenn die Produkte die sie gewöhnlich kauft, nicht findet, weil die nicht da sind, weil die abvergriffen sind oder wie auch immer, dann nimmt sie was anderes und guckt dann auch wieder drauf. Das heißt also, der Aufwand, der zeitliche Aufwand, den man betreibt, der ist gar nicht so groß. Und mal ganz ehrlich, wenn ich heute davon ausgehe, dass ich trocken bleiben will, einsichtig sein will, weil wir müssen uns vor Augen halten, Alkoholismus ist die einzige Krankheit auf der Welt, deren Ende und Ausgang nur wir in der Hand haben. Das heißt also, wie wir enden werden, ob mit einem blöd gesoffenen Schädel oder ob wir irgendwann mit einer Leberzirrhose enden, das haben nur wir in der Hand, wir Suchtkrank. Und darum ist es doch so wichtig, dafür zu sorgen, Alkoholismus ist, wie gesagt, auch eine Krankheit, die kann man nicht heilen, die kann man nur zum Schlafen bringen. Und dann muss man durch sein Leben dafür sorgen, dass sie nicht mehr geweckt wird. Und das kann ich doch nur dann tun, wenn ich auch da auf mich achte. Das heißt also, es ist doch eine Kleinigkeit, darauf zu achten, wo ist Alkohol drin? Und jetzt kommt, das waren schon zwei so Pauschalsätze und so, ja, ich sag jetzt mal so Thesen, aber die man im Kopf behalten kann. Wenn ich doch selber dafür sorge und offen mit dem Thema umgehe und wie gesagt, auf der einen Seite darauf achte, wo ist Alkohol drin? Und wenn ich die Einsicht habe, dass ein Alkohol ein Leben lang darauf, dass ich darauf verzichten muss, dass es mich triggern kann, dann ist schon ein gewaltiger Schritt gewonnen. Und wenn ich offen damit umgehe, ich sage immer, Offenheit ist der erste Schritt in die Freiheit, offen mit etwas umzugehen, früher hat man gesagt, Problem erkannt, Gefahr gebannt, dann bin ich doch einen ganzen Schritt weiter.
Also ich finde es auch wichtig, wenn Alkohol deklariert wird. Weil es gibt ja so viele Formen des Alkohols. Wenn ich jetzt auf die Zutatenliste gucke, da steht ja nicht zwingend Alkohol. Da gibt es ja ganz, ganz viele Bezeichnungen, die aber sagen, dass Alkohol dort drin ist. Und diese ganzen Bezeichnungen, die habe ich ja gar nicht im Kopf.
Die musst du auch nicht im Kopf haben, Sven. Also ich sage immer, was ich nicht weiß, ist okay. Aber wenn ich weiß, dass Alkohol drin ist, und es gibt eigentlich eine einfache Regel, überall da, wo Ol hinten dran steht, das ist Alkohol. Ne? Wie gesagt, nochmal, es ist mein Leben und einmal mehr drauf gucken, schadet nichts. Wie gesagt, wenn ich es nicht weiß, dann ist es okay, denke ich. Aber ein Rückfall programmiert ist dann da, wenn ich etwas konsumiere, wo ich weiß, dass Alkohol drin ist. Und auch wenig Alkohol, es, weißt du, auch ein es gibt ja auch kein bisschen schwanger, ne? Das ist also auch ein bisschen Alkohol. Wo endet das? Das heißt also, wenn ich mit kleinen Mengen anfange, ich weiß, ein guter Bekannter von mir aus dem Norden, der dort eine sehr große Selbsthilfegruppe leitet, mit über 180 Leuten, der also nicht nur eine, sondern mehrere Gruppen, aber so eine Vereinigung leitet, der hat mir immer gesagt, ja, ich bin bei dir, null Alkohol ein Leben lang. Aber ich lasse mir meinen Lübecker Marzipan nicht verbieten. So, und der hat schon mehrere Rückfälle gehabt. Ob das jetzt an dem Lübecker Marzipan liegt, weiß ich nicht. Aber es gibt kein Marzipan ohne Alkohol. Und ich würde gerne noch was, das ist vielleicht auch interessant, grundsätzlich auch für deine Zuhörer oder für unsere Zuhörer in diesem Fall. Ich habe Ende des letzten Jahres eine Aktion gestartet. Da lief im Fernsehen und auf Plakatwänden ein Bild einer schwangeren Frau, die eine Flasche alkoholfreies Bier in der Hand hielt, von uns gebraut für euer Leben oder so ähnlich. Ich bin bald ausgerastet, da stand dann drauf 0,0 Alkohol. Jetzt ist dieser Gedanke 0,0 Alkohol. Meine Frage an dich, Sven, gibt es alkoholfreies Bier?
Gibt es nicht, nein.
Nein, gibt es nicht. Weil das ist die deutsche Gesetzgebung, besagt, alles, was 0,5 Volumenprozent unterschreitet, darf sich alkoholfrei nennen. Ich finde, das ist pervers, weil alkoholarm wäre die richtige Bezeichnung. Aber nicht alkoholfrei. Es darf sich aber alkoholfrei nennen. Und nur da, wo ohne Alkohol draufsteht, das muss auch ohne Alkohol sein. Aber die ganzen alkoholfreien Biere, Weine und sogar Schnäpse mittlerweile, die beinhalten Alkohol. Und ich sage den Leuten, wenn ich in Veranstaltungen bin, immer, Leute, der Geschmack ist gleich, der Geruch ist gleich, das Zischen der Flasche ist gleich. Warum müsst ihr etwas zu euch nehmen, was euch in die Scheiße geritten hat? Lasst es doch einfach. Verstehst du?
Ich bin da ein bisschen am Hadern mit mir selber. Ich war nie alkoholsüchtig, zumindest wurde es nie diagnostiziert. Ich denke, ich habe viel getrunken und habe den Absprung geschafft, weil ich mir gesagt habe, wenn ich Antidepressiva nehme, dann höre ich auf zu trinken, weil der Alkohol geht direkt ins Gehirn und die Antidepressiva gehen auch direkt ins Gehirn. Und da ist es wahrscheinlich ähnlich wie bei dir mit den Tabletten, wo ich gesagt habe, nee, das tue ich mir nicht an. Wer weiß, was da passiert und ich kann es nicht mehr steuern. Ich trinke aber gerne ein sogenanntes alkoholfreies Weizenbier. Und ja, du hast recht, wenn ich jetzt das Weizenbier trinke oder es gibt ja auch den Whisky-Ersatz oder den Rum-Ersatz oder den Kräuterlikör-Ersatz, es gibt ja alles, hast du vollkommen recht. Ja, es schmeckt wie Alkohol, es riecht wie Alkohol. Ich glaube, für richtige Suchtkranke ist das ganz, ganz schwierig. Und das hat mir auch mal ein trockener Alkoholiker gesagt, dass im Endeffekt alles gleich ist. Das heißt, die Flasche ist gleich, du nimmst den Bieröffner und machst die Flasche auf, es zischt, die Flasche liegt genauso in der Hand wie zu Suchtzeiten und das Zeug schmeckt fast genauso. Und das ist halt die große Gefahr, die dahinter steht.
Naja, also weißt du, du bist nicht suchtkrank in diesem Sinne. Das heißt, deine Depression und deine Krankheit als solches hat vielleicht dazu geführt, dass du einen Weg über Alkohol gefunden hast, eine Entspannung zu erreichen oder sonst was.
Ja.
Ist aber heute doch im Grunde genommen so. Ich bin kein Suchtexperte, ich habe es nicht studiert und bin kein Therapeut. Aber ich höre immer wieder, dass die Begriffe Depression, Narzissmus und Alkoholismus in einer sehr engen Verbindung stehen. Und ich persönlich immer den Gedanken, dass wenn jemand ein Trauma hatte und alkoholkrank war, hatte ich immer so den Gedanken, aber das war meine persönliche Einschätzung, dass ich gesagt habe, naja, also erstmal muss der Alkoholismus beseitigt werden, weil der andere versteht ja überhaupt nicht, um was es geht, wenn er besoffen ist oder wenn er konsumiert hat. Es wäre viel besser, erstmal den Alkoholismus zu beseitigen und dann sich, also zu, nicht zu heilen, sondern zu bekämpfen und dann mit klarem Schädel auch an die andere Erkrankung anzugehen. Heute weiß ich aber, und das stelle ich immer wieder in den Kliniken fest, dass beide Krankheiten, also ich sage mal zum Beispiel Traumata und Alkoholismus, parallel behandelt wird. In den meisten Kliniken, die ich kenne, oder in die vielen Kliniken, in denen ich kenne, hat man dieses Problem erkannt und versucht, beide Themen auch gleichzeitig anzugehen. Und das funktioniert in vielen Fällen. In den meisten Fällen.
Die Frage ist ja auch immer, was war denn zuerst da? War die Depression zuerst da oder war die Sucht zuerst da? Und ich glaube, dass ich durch den Alkohol sehr viel kompensiert habe. Das heißt, bei mir war wahrscheinlich zuerst die Depression da, die ich dann mit Alkohol kompensiert habe. Und neulich hat mich jemand gefragt und sagte, Sven, du hast zu damaliger Zeit deine Depression mit Alkohol kompensiert. Und dann fragte mich diese Person, wie machst du denn das heute? Wie kompensierst du denn heute? Und ich konnte die Frage nicht beantworten. Deswegen stelle ich dir jetzt die Frage, wie kompensierst du heute vielleicht eine doofe Situation, eine Stresssituation, die du vielleicht vor 32 Jahren mit Alkohol kompensiert hast?
Also, da gibt es auch wieder vielfältige Antworten drauf. Gleich werde ich dir nochmal einen kleinen Trick verraten, wie man für unsere Zuhörer eine Möglichkeit schaffen kann, auf andere Gedanken zu kommen. Aber bei mir ist das mittlerweile so, dass ich durch die vielen Veranstaltungen, die ich mache, ein Regulativ gefunden habe. Das heißt, ich habe viel gearbeitet, ich habe mich abgelenkt. Und ganz wichtig ist eigentlich, und das würde ich so als Kernsatz auch stehen lassen, das war die Einsicht, dass mir der Alkohol eben nicht geholfen hat. Ich habe also immer geglaubt, dass ich, wenn ich getrunken habe, habe ich immer geglaubt, ich bin der Beste, der Schönste, der Klügste und intelligenteste Einkaufsleiter der ganzen Welt. Im Grunde genommen war ich ein Riesenarschloch, dass sogar die Existenz der Firma und die Existenz von vielen, vielen Mitarbeitenden in der Firma gefährdet hat durch mein Verhalten. Und deswegen man projiziert etwas durch den Alkohol, was ja eigentlich gar nicht Realität ist, ne? Das heißt, man baut sich auf und so weiter. So, aber kompensiert habe ich das eigentlich dadurch, dass ich mit klarem Verstand, ich habe viel Sport getrieben oder Sport getrieben, ich habe viele andere Interessen, ich habe dann angefangen, diese Bücher zu schreiben. Ich habe, ja, ich war ja Vater, ich bin dann, habe mich dann mehr um mein Kind gekümmert, zusammen, das hat sich meine Frau sonst immer gekümmert. Also wir sind viel gereist, ich habe mich viel mehr um die Familie gekümmert, und ich habe völlig andere Interessen gehabt. Ne, das ist die Geschichte, was sich bei mir so verschoben hat, dann letztendlich, dass ich gesagt habe, ja, man muss aufpassen, dass man da nicht in eine andere Sucht verfällt. Ich kenne also viele Leute, die dann extrem viel Sport gemacht haben, die dann extrem viel gefressen haben, also die dann diese Suchtverlagerung herbeigeführt haben. Das habe ich dann letztendlich nicht, wobei ich sagen muss, in den letzten 3 Jahren hat sich die Zahl meiner Veranstaltungen, ich sage jetzt mal, das fing ganz langsam an, als das erste Buch rauskam, da waren so 10, 15 Veranstaltungen im Jahr. Und im letzten Jahr waren es 60 insgesamt. Das heißt, also ich muss auch ein bisschen aufpassen oder habe dann aufgepasst, dass ich das anfange zu reduzieren, damit das, was ich tue, nicht zur Sucht wird. Und das ist so was du hast ja auch Ablenkung geschaffen, du hast die Gruppe gegründet, du hast dir viele andere Dinge an Land gezogen, die du heute machst. Und da muss man nur aufpassen, dass das nicht, ich komme wieder zu dem Merksatz zurück, das ist ganz wichtig. Alles im Übermaß, was eine Eigendynamik entwickelt. Wenn also meine Veranstaltungen plötzlich mitten im Fokus stehen, nur noch im Fokus stehen, dass die Familie zurückgeht, dass die Enkelchen zurückgehen, dass ich mich da nicht mehr genügend Interesse für habe, dann wird es kritisch. Und da muss man dann aufpassen. Also ich glaube, bei mir hat das letztendlich dazu geführt, dass ich den Fokus auf andere Dinge gerichtet habe.
Ja, jetzt, wo du es sagst, bin ich auch der Meinung, dass es bei mir auch so ist, dass ich mit dem Tag, wo ich aufgehört habe, eigentlich gesagt habe, ich rede offen drüber. Ja.
Ja, wie gesagt, Offenheit ist der erste Schritt in die Freiheit. Je offener man damit umgeht, das ist mein Leben. Wenn ich in ein Restaurant gehe und den Leuten sage, Leute, passt mal auf, neues Restaurant. Ich bin trockener Alkoholiker, achtet bitte darauf, dass sich in meinem Essen kein Alkohol befindet. Dann sagen mir die Leute immer, naja, aber das kannst du doch nicht machen, du musst doch nicht jedem auf die Nase binden. Doch, mein Leben. Ich habe 32 Jahre jetzt hinter mich gebracht ohne Alkohol und das will ich auch weiterhin tun und ich möchte keinen Alkohol im Essen haben. Und du erlebst die tollsten Dinge, wenn man offen damit umgeht. Ein einfaches Beispiel. Wir waren jetzt vor kurzem in Rheine in einem Restaurant auf der Straße. Mich hat eine Muslima bedient. Und ich sagte dir, ich würde gerne das Jägerschnitzel essen. Können Sie bitte mit dem Koch sprechen, ob da Alkohol drin ist? Da sagte ich, ach nee, das können Sie ruhig essen. Ich esse das auch immer, das ist kein großes Problem. Wir saßen draußen. Ich sagte, seien Sie bitte so lieb, gehen Sie doch mal rein, fragen Sie mal den Koch und einfach nur, ich möchte gerne die Sicherheit. Die geht rein und als die schon auf uns zukam aus der Küche, sage ich zu meiner Frau, du, die hat Schaum vorm Maul, ich glaube, da passiert jetzt was. Da kommt die zu mir und sagt zu mir, wissen Sie, ich bin Ihnen ja so dankbar, dass Sie mich angesprochen haben. Ich esse das auch immer und der Koch hat mir immer gesagt, da ist nichts drin. Jetzt sage ich dem, da draußen sitzt ein trockener Alkoholiker und da sagt er mir, ja, ich mache immer einen Schuss Weißwein da rein. Und schauen Sie mal, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber das sind die Dinge, Offenheit, bring das an den Tag, ne?
Da bin ich ganz bei dir, dass es ganz, ganz wichtig ist, auf den Speisekarten das zu deklarieren, weil dieses Jägerschnitzel wird ja auch von Kindern und Jugendlichen oder von Schwangeren oder von trockenen Alkoholikern oder von Muslimen oder was auch immer gegessen, beziehungsweise das Schnitzel vielleicht nicht, aber diese Champignon-Rahmsoße mit dem Weißwein und einem Hähnchenschnitzel vielleicht.
Ja, weißt du, das ist ja auch immer, das ist immer das Kuriose. Da hast du völlig recht auf das, was du gerade beschrieben hast. Das ist ja das Kuriose, wenn ich in meinen Veranstaltungen ab und an einen Koch sitzen habe, dann hörst du immer wieder, ja, Alkohol verdampft. Nee, Alkohol verdampft nicht. Das heißt also, Alkohol verkocht und verdampft nicht. Du hast, wenn du eine Substanz 30 Minuten kochst, hast du immer noch 35% Restalkohol drin. Wenn es 2 Stunden kocht, bleiben 5% drin. Und letztendlich muss ich dir ganz ehrlich, und die bleiben auch bis zum, der Geschmack bleibt, der Restalkohol bleibt. Und wie gesagt, nochmal, ich verstehe nicht, warum ich, wenn ich weiß, dass Alkohol drin ist, warum ich das weiter zu mir nehme. Das ist immer so, ich sage mal, das ist schon der erste Ansatz zu einem Rückfall, die Entschuldigung dafür, ja, da war ja Alkohol drin. Weil ich habe zu meinem Freund immer gesagt, ich sage mal, weißt du, du sagst, du kannst, der hat immer, ich weiß nicht mehr, Burgunderbraten hat er immer gegessen und hat gesagt, das macht mir nichts. Ich sage mal, weißt du, das machst du diese Woche, nächsten Monat und nach 2 Monaten sagst du, wissen Sie was, lassen Sie das Fleisch in der Küche, bringen Sie mir 5 Liter Soße. Ja, das ist also, ich wollte dir noch mal eben so zwischendurch noch eins oder deinen Zuhörern eine Kleinigkeit mit an die Hand geben, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist oder die man machen kann, um auf andere Gedanken zu kommen, möchte ich es mal nennen. Weil es hat gar nicht so sehr mit Alkoholismus als solches zu tun. Das geht funktioniert bei Rauchen, das funktioniert bei Aggressionen und vielleicht auch bei anderen Dingen. Und zwar nennt man das Ankern. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast oder ob deine Zuhörer das kennen. Man nimmt den kleinen Finger der einen Hand und massiert den mit der anderen Hand. Das heißt, still und leise, einfach, das kann man unter dem Tisch machen, bei jeder Gelegenheit machen, den kleinen Finger der einen Hand mit der anderen Hand massieren und dabei an das schönste Erlebnis im Leben denken. Was kann der schönste Sex sein, die erste Ehe, Schalke wird deutscher Meister oder was auch immer. Das schönste Erlebnis im Leben dabei hat, du wirst feststellen, wenn man das macht, das sollte man üben, eine Woche lang, 3, 4, 5 Mal am Tag, im Stillen, das muss man nicht so theatralisch offen machen, sondern man nimmt den kleinen, aber man sollte immer an dieses schöne eine Erlebnis denken. Ich habe das mal mit einer Kollegin gemacht, die hat das nicht vorher trainiert. Die hat gesagt, ich war so bräsig auf meinen Chef, da habe ich das gemacht und habe in dem Augenblick den Geruch meiner ersten Harley in der Nase gehabt. Das nennt man Ankern, das macht man bei Raucherseminaren zum Beispiel. Wenn man Appetit auf eine Zigarette hat oder Appetit auf ein Bier hat, den kleinen Finger nehmen, den massieren und die Gedanken wandern dann zu dem schönen Erlebnis hin. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder von uns machen kann, auch wenn man in dem Augenblick eine Wut verspürt, man nimmt den kleinen Finger und denkt an die schöne Erlebnisse und wupp, denkt man an eine andere Richtung.
Ich mache das tatsächlich gerade und das fühlt sich total cool an.
Ja, nicht nur jetzt, sondern das müssen wir eine Woche lang üben, ne?
Ja, weil ich habe. Aber es ist trotzdem halt schon so ein entspanntes Gefühl, was ich da irgendwie...
Ja, aber wie gesagt, das schönste Erlebnis ist wichtig, ne?
Burkhard, wir haben jetzt, glaube ich, so ganz, ganz kurz dein Buch angerissen. Du hast ja schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben oder mehrere Bücher. Dein Buch heißt Alkohol, ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Ich werde den Link zum Buch, zu deiner Homepage und so weiter natürlich in die Podcast-Shownotes packen und ich finde es total toll, was du eingangs sagtest, dass dich meine ZuhörerInnen und natürlich auch Bekannte und Freunde und wer auch immer anrufen kann und du mit den Menschen ins Gespräch kommst, das finde ich total cool, weil ich glaube, da sind so viele Fragen offen, wie gehe ich mit einem Suchtkranken um, wie kann ich mir Hilfe holen, wo kann ich mir Hilfe holen und so weiter und ich finde es toll, dass du diesen Menschen irgendwie eine Möglichkeit gibst, sich mit dir auszutauschen.
Das geht in schriftlicher Form, das geht auch telefonisch. Bitte nur vorher eine WhatsApp oder eine persönliche Nachricht über Facebook schicken, weil wir haben oft die Enkelchen hier und die dürfen alles wissen, aber die müssen nicht alles mitkriegen. Das ist das eine und es gilt das Gleiche, was ich auch bei dir auf der Homepage gelesen habe. Es gilt absolute Verschwiegenheit. Also selbst wenn mich ein suchtkranker Partner oder die nicht suchtkranke Ehefrau anrufen. Ich würde niemals dem einen erzählen, was ich mit dem anderen besprochen habe. Das heißt also, diese Gespräche sind sehr, sehr verschwiegen und sehr seriös, sonst könnte ich das Ganze nicht machen, ne?
Ich sage ganz, ganz lieben Dank, Burkhard, für dein Engagement. Ich finde das ganz, ganz wichtig, was wir beide machen, um so Menschen zu zeigen, dass es gar nicht schlimm ist, sich Hilfe zu holen, sondern dass es eine Stärke ist, sich Hilfe zu holen. Du hast bestimmt noch einen letzten Tipp für meine Zuhörenden, den du jetzt loswerden willst.
Nein, erstmal möchte ich.
Schade.
Sven, ich habe schon so viele Tipps abgegeben, aber das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich wollte nur sagen, Chapeau, was du machst, weil ich finde, die Offenheit, mit der du eben auch die Depressionen mit rausholst und vorstellst und alles das, was du da mit deiner Semikulon leistest, das ist schon eine andere Hausnummer. Alkoholismus ist weiter verbreitet wie eben Depression und sowas. Aber was kann ich deinen Zuhörern sagen? Das Wichtigste ist, wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesagt, Offenheit. Der offene Umgang mit jeder Erkrankung ist der erste Schritt in die Freiheit. Sucht euch Hilfe und mal ganz klar, egal ob suchtkrank oder welche Erkrankung auch immer, wenn ich heute darüber nachdenke, es gibt, wenn man auf Google geht, dafür gibt es den Dr. Google ja mittlerweile, und gibt ein Selbsthilfe und den Ort, in dem man lebt. Dann erscheinen auf den ersten 10 Positionen die Einrichtungen, die sich mit so etwas beschäftigen. Und da ist es egal, ob das Depression, Alkoholismus, wie heißt es, Fettleibigkeit, was auch immer, paritätische und alle anderen Organisationen sind auf den ersten 10 Positionen aufgeführt. Und mit diesen Institutionen einfach Kontakt aufzunehmen, dort mal Gespräch zu finden, dort laufen alle Selbsthilfeorganisationen. Bei uns ist hier zum Beispiel sehr stark die Caritas und die Paritätische. Wenn man dort einen Termin macht mit den Leuten, spricht, die sind genauso zur Verschwiegenheit verpflichtet wie wir auch. Man kann mit diesen Leuten reden und dort bekommt man die Informationen. Mit wem kann ich reden? Welche Selbsthilfegruppe hier in der Nähe kann mich unterstützen? Weil nochmal, ich hatte eben gesagt, Selbsthilfegruppe ist das Wikipedia des Lebens. Mit einer Selbsthilfegruppe, dort sitzen die Leute, mit denen man reden kann. Und den Kontakt einfach zu suchen und nicht die Scheu zu haben, wenn man sich dort nicht wohlfühlt, rausgehen. Dann gibt es andere Gruppen. Aber erstmal hinzugehen und den ersten Schritt zu machen, das ist ganz, ganz wichtig.
Das wusste ich tatsächlich nicht. Wenn ich Selbsthilfe und dann den Ort eingebe, dann kommen ganz, ganz viele Selbsthilfegruppen. Du hast vollkommen recht. Das geht los in Walsrode beispielsweise mit der Kontaktstelle für Selbsthilfe. Und diese Kontaktstellen gibt es ja in jedem Landkreis. Und die Kontaktstellen haben alle Selbsthilfegruppen im Programm und können dann gezielt sagen, Mensch, da gibt es die Gruppe, da gibt es die Gruppe, da gibt es die Gruppe. Die können euch dann unterstützen bei der Suche nach der richtigen Selbsthilfegruppe. Also scheut euch nicht, ruft bei der Kontaktstelle an oder, was Burkhard schon sagte, sucht euch selbst eine Selbsthilfegruppe aus, in der ihr gut aufgehoben seid. Denn Selbsthilfe fängt da an, wo die Schulmedizin aufhört.
Ganz genau so ist es, mein Lieber. Und ich danke, dass ich dabei sein durfte. Ich wünsche deinen Zuhörern alles, alles Gute und wie gesagt, bei Fragen jederzeit Kontakt aufnehmen und euch und dir alles, alles Gute auf eurem Weg.
Danke, lieber Burkhard, dass du dir Zeit genommen hast und euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Das war der Semikolon Project Podcast für heute, dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter semikolonproject.de. Schau vorbei und unterstütz uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.
Wer mehr über Sven Krawitz, seine eigenen Podcasts und das Projekt erfahren möchte, findet alle Informationen auf www.semikolonproject.de. Weitere Informationen, Fragen oder auch Anregungen gerne über meine Website www.burkhard-thom.de.
Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NRVision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.